So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Und an meiner Seite der liebe Florian. Hallo, Florian.
Hallo, lieber Nibras.
Hi. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammensitzen und ja, eine neue Folge produzieren für Hand, Fuß, Mund, unserem Podcast über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Ja, du und ich, wir sind ja Kinderärzte aus Düsseldorf, vielleicht als Vorstellung, Mini-Vorstellung, falls hier jemand das erste Mal zuhört. Und wir sprechen immer über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Manchmal sind es Krankheiten, Symptome. Und manchmal gehen wir auch mal auf so Sachen ein, wo wir sagen, oh, hier, aufgepasst, wir haben das zum Beispiel schon mal gemacht beim Thema Nasenspray und Nasentropfen, wo wir gesagt haben, ja, wird ja viel verschrieben, aber seid vorsichtig, gerade bei ganz, ganz kleinen Kindern mit der Verwendung solcher Präparate. Und so haben wir uns gedacht, ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man auf nüchterne Art und Weise, ohne jetzt irgendwie Panik zu machen, dann doch auch mal hier und da auf gewisse, ja, Dinge hinweist, die vielleicht so ein bisschen, ja, Fettnäpfchen sind, in die man treten kann, weil man es vielleicht nicht weiß oder nicht gehört hat. Finden wir auch ja manchmal auch ein bisschen tückisch, gewisse Punkte. Und so würde ich sagen, gilt das auch für das heutige Thema, was ihr beim Anklicken der Folge gesehen habt. Es wird heute vielleicht auch ja ein etwas bündigeres Thema, aber wir haben uns gedacht, das ist trotzdem so wichtig, dass man diesem Thema eine ganze Folge widmen sollte. Es geht um die Anwendung von Acetylsalicylsäure oder besser bekannt als ASS oder Aspirin, wenn man jetzt direkt zu dem Produkt geht, bei Kindern und im Kindesalter. Eine ja Anwendung, die nicht gerne gesehen wird und wir erklären gerne warum, wo ich aber würde ich sagen, so in der Erfahrung in der Klinik immer wieder mitbekommen habe, dass Eltern das nicht gewusst haben und wir dann sagen mussten, ja, nee, also Aspirin lieber nicht aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, ob du das Gefühl hast, dass das dann doch regelmäßig eingesetzt wird bei Kindern, obwohl es nicht empfohlen ist oder ob ich übertreibe.
Nee, finde ich gar nicht. Ich teile deinen Eindruck und dein Gefühl vollkommen. Ich habe so selbst das Gefühl, dass ungefähr nur 30% oder 40% maximal der Eltern wissen, dass man Aspirin im Kindesalter nicht geben darf oder soll. Und ich glaube, von denen, die es wissen, weiß kaum jemand, warum überhaupt. Also was da eigentlich die Ursache dafür ist, und was da das Problem dahinter ist.
Ja, wir haben auch bei uns bei Social Media, bei Instagram zu dem Thema schon mal ein Posting gemacht und auch mal eine kleine Umfrage gemacht und da war es ungefähr 50-50, würde ich mal gerundet sagen, die davon wussten und die wiederum nicht davon wussten. Deswegen auch da habe ich gedacht, zumindest wenn wir 50% abholen, die noch nicht davon wussten und die anderen 50%, finde es vielleicht auch spannend, mal was darüber genaueres zu erfahren, ist das Ganze hier eine Folge wert. Ja, was sind die Gründe, dass man vielleicht auf die Idee kommt, Aspirin zu verwenden? Also ASS, sorry, ich will nicht immer Aspirin sagen, weil das ist quasi schon ein Markenname, sondern das ASS. Ich würde mal sagen, ASS wurde sehr stark beworben, auch in den Medien. Ich denke, Werbung für diesen Wirkstoff gibt es sehr, sehr viel. Und das liegt vielleicht daran, dass die Wirkung von ASS relativ breit ist. Also das ist ja schon mal was Positives, dass es viele positive Wirkungen hat. Also es wirkt antientzündlich, es kann Fieber senken, es wirkt analgetisch. Das bedeutet, dass es Schmerzen reduziert. Es kann aber auch die Blutgerinnung reduzieren und das Blut verdünnen. Das ist so auch so ein Begriff, den viele kennen. Als Blutverdünner wird es zum Beispiel angesetzt. Das ist nicht der Grund, wieso, denke ich, viele das vielleicht mal ihrem Kind gegeben haben, sondern es war vielleicht eher diese fiebersenkende Ursache oder eben als Schmerzmittel bei Bauchschmerzen oder vielleicht mal bei Kopfschmerzen, was ja auch naheliegend ist. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ASS relativ als harmloses Medikament gesehen wird, spätestens als ich mal im Urlaub das einfach so auf der Straße von einem Werbemenschen so in die Hand gedrückt bekommen habe, so ein Pröbchen, das wurde dort verteilt, ich glaube in Deutschland geht das nicht so leicht, aber das war in den USA und dann wurde das so verteilt wie so Smarties, dass vielleicht das auch etwas zu ja banalisiert wurde, dieses Medikament.
Ja, ich glaube, außerhalb von Deutschland ist das sowieso alles so ein bisschen anders, gerade wenn man sich auf Flughäfen begibt oder auf Reisen. Da findet man ja in den, vielleicht nicht gerade im Duty-Free, aber in den Läden unmittelbar in der Nähe ja schon auch die Möglichkeit, Medikamente zu erwerben, die es in Deutschland nur auf Rezept gibt. Und gerade in den USA gab es ja auch lange Zeit das sogenannte Baby-Aspirin, was zwar nicht für Babys gedacht war, aber einfach weil es von der Aufmachung her und von der Packungsgröße so konzipiert war, dann auch so genannt wurde. Und das hat sich auch dazu beigetragen, dass man da um einiges lockerer dieses Medikament in der Hosentasche sitzen hatte. Und also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, hat mein Papa immer wieder mal Aspirin genommen, also alle heiligen Zeiten mal, aber ich kann mich eben noch an dieses typische kleinen Löffel mit Wasser und Aspirintablette rein und dann warten, bis er sich aufgelöst hat und dann runter damit. Aber ich weiß auch, dass ich das nie bekommen habe. Und das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden. Es war jetzt auch nicht schlimm. Ich habe jetzt auch nicht rumgeheult, dass ich ASS haben möchte. Aber da hat offensichtlich schon mal jemand das mitbekommen, dass das für Kinder einfach nicht geeignet ist. Und das trifft sich eigentlich auch mit der Zeit, wo das Ganze so aufgekommen ist, wo man gemerkt hat, es gibt da irgendwie Verknüpfungen und Übereinstimmungen bei schweren Nebenwirkungen, um die es ja heute geht, wo auch Aspirin oder ASS mit im Spiel ist. Und wo man dann begonnen hat, das auseinander zu pflücken, um zu sehen, was ist eigentlich der Grund für einen relativ alltäglichen oder normalen Krankheitsbeginn, der dann in ganz seltenen Fällen ja auch tödlich enden kann. Und da wurden eben so Meilensteine herausgearbeitet wie das ASS, aber eben auch Infektionen, die dem Ganzen hervorgegangen sind bei den Kindern, die da schwer betroffen waren. Und das hat dazu geführt, dass das immer weiter detailliert bekannt wurde und dann auch benannt wurde, nämlich nach dem Herrn, der sich da drum verdient gemacht hat und mit seinem Namen seither für das Syndrom steht, das auftritt, wenn in ganz seltenen Fällen, wenn Kinder im Anschluss an eine Erkrankung Aspirin bekommen. Und der Herr heißt Reihe oder Ray. Und deshalb sprechen wir heute über das Reihe-Syndrom.
Ja, was ich vorher noch erwähnen wollte, bevor wir auf dieses Reihe-Syndrom zu sprechen kommen, was eben genau das Zentrum ist, weswegen wir diese Folge machen, eben eine seltenen, aber sehr schwerwiegenden und gefährlichen Nebenwirkung durch ASS, ist nochmal zu unterscheiden von ACC. Ne? Das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal wichtig, dass man das nicht verwechselt, dass ACC, was manchmal so als Schleim- oder Hustenlöser verwendet wird, weil es fiel mir gerade ein, als du gesagt hast, ja, das wird dann ein bisschen aufgelöst in Wasser. Das ist nämlich beim ACC auch so, dass Acetylcystein, davon reden wir hier an der Stelle nicht. Und auch dieses ACC kann nicht dieses Reihe-Syndrom auslösen und ist in der Regel für Kinder jetzt nicht so problematisch wie ASS. Also da ganz klar die Linie ziehen, denn hier besteht, Achtung, Verwechslungsgefahr. Aber zurück zum ASS. Wie gesagt, hast du es schon angedeutet, gibt es eine sehr, sehr seltene, aber durchaus immer wieder leider auftretende Nebenwirkung, das Reihe-Syndrom. Selten bedeutet, je nachdem, wo man nachschaut, 1 bis 5 Fälle pro Millionen Kinder. Das ist relativ selten, ne? Kann man sich ausmalen, dass das wirklich etwas ist, was auch kaum ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin wirklich zu Gesicht bekommt. Liegt natürlich daran, dass zum Glück mittlerweile das auch bekannt ist. Aber wenn man dann doch denkt, wie viele Menschen auf der Welt ASS dann doch regelmäßig einsetzen, dann merkt man, ja, es gibt ja einige Millionen Menschen auf der Welt, Milliarden sind es sogar, und da tritt sowas natürlich leider immer wieder auch mal auf. Und das Problem ist, dass es eine ja noch nicht ganz erklärte Wechselwirkung gibt, die aus der Kombination entsteht, eines Virusinfektes beim Kind zusammen kombiniert mit ja eben ASS, dem Wirkstoff, der dann zum Beispiel eben bei einem Infekt gerne mal eingesetzt wurde, um vielleicht die Temperatur zu senken oder vielleicht Schmerzen zu lindern. Und dieses Reihe-Syndrom, auf das wir jetzt noch genauer eingehen werden, was da die Symptome sind, hat eben leider eine hohe Letalität. Also es ist etwas, was sogar tödlich verlaufen kann in vielen Situationen und wofür es keine richtige Behandlung gibt. Und eben diese sehr schwere Nebenwirkung, das möchte niemand für sich und sein Kind haben, möchte auch kein Kinderarzt oder Kinderärztin bei einem seiner Patienten erleben. Und deswegen müssen wir alle sehr, sehr vorsichtig sein im Umgang mit diesem Medikament und es eben einfach im Kindesalter weglassen.
Es gibt nicht so richtig die ganz eindeutige und klare Erklärung, wie es überhaupt dazu kommt, wie du schon gesagt hast und wie ich es auch schon angedeutet habe. Es spielt auf jeden Fall ein Infekt eine Rolle. Und wenn in diesem Infekt das ASS gegeben wird, dann kann es zu dem Reihe-Syndrom kommen. Man glaubt, oder eine der Hypothesen, die es so gibt, ist, dass das Ganze am Fettsäurestoffwechsel liegt. Das ist relativ sicher, sage ich mal. Aber die Hypothese, die dahinter steht, ist, dass bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Individuen, ein Weg in diesem Fettsäurestoffwechsel nicht gut funktioniert. Und deshalb gibt's aber da andere Wege, die das sozusagen umschiffen und umgehen, diesen einen Pfad, der nicht gut funktioniert. Und das ASS kann aber diese Umgehungswege und diese Alternativwege blockieren. Das heißt, wenn so ein Individuum jetzt einen beeinträchtigten Fettsäurestoffwechsel hat und aufgrund eines Virusinfektes, zum Beispiel von Windpocken oder grippeähnlicher Infekte, dann ASS bekommt, dann wird auch durch das ASS werden diese Alternativen auch blockiert und dann kommt es zu dieser Schädigung in den sogenannten Kraftwerken der Zellen, den Mitochondrien. Das sind die Bereiche einer Zelle, die dafür notwendig sind, dass die Zelle gut funktioniert und werden eben, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kraftwerke der Zelle genannt. Und dann kommt es im Endeffekt zum Zelluntergang in unterschiedlicher Ausprägung. Das Reihe-Syndrom wird eingeteilt in unterschiedliche Stadien. Das kennt man in der Medizin, Stadium 1, 2, 3, 4 und je höher die Zahl ist, desto schlimmer wird's. Das Tückische oder Fatale beim Reihe-Syndrom ist, da gibt's 5 Stadien und eigentlich ist ab Stadium 3 ist schon höchste Gefahr und ist wirklich eine ganz, ganz schwere Erkrankung mit ganz schwerem Verlauf bereits. Im Stadium 1 ist das noch eher zurückhaltend. Da können die Kinder einen Ausschlag haben und unter Erbrechen leiden und so ein bisschen verwirrt sein. Im Stadium 2 nimmt die Verwirrung dann weiter zu. Die Atmung wird auch schneller und man sieht erste Veränderungen in der Leber. Es kommt zur sogenannten Verfettung der Leber. Und dann ab Stadium 3 kommt es wirklich zur massiven Zellschädigung sowohl in der Leber als auch im Gehirn. Und das ist das Problem, dass es hier zu einem Ödem kommt, also zu einer Zellschwellung. Und das ist besonders im Gehirn ganz fatal, weil das Gehirn im Schädel drin ist und da vom Platz her sehr begrenzt ist und nicht viel Ausweichmöglichkeiten hat. Und wenn es hier zu einem Anschwellen kommt, dann steigt der Druck im Gehirn und Hirndruck ist eine ganz schwerwiegende Sache, ein sehr schwerwiegendes Symptom, wo man ja meistens gar nicht mehr viel Zeit hat, das Symptom zu beheben und hier therapeutisch wirksam zu sein.
Ja. Ja, wie du schon angedeutet hast, gerade so am Anfang schleicht sich das leider so ein bisschen ein, dieses Syndrom. Und das ist ein bisschen das Heimtückische dabei, Weil wenn jetzt ein Kind zum Beispiel unter Infektion anfängt, womöglich zu erbrechen, dann würden ja die meisten sagen, ja gut, wahrscheinlich ist es eine Magen-Darm-Infektion. Wenn es vorher zum Beispiel jetzt nur Fieber und Unwohlsein gab, dann kommt plötzlich noch Erbrechen dazu. Dann denkt man, okay, ist vielleicht Magen-Darm. Ist also gar nicht so leicht irgendwie zu erkennen. Aber sollte man jetzt zum Beispiel ein Kind haben, was vorher ja ganz klar eben ganz andere Symptome hatte und dann mit heftigen Erbrechen reagiert, nachdem es zum Beispiel Aspirin dann bekommen hat, dann kann das schon ein Indiz sein, wo man sagen muss, sollte man definitiv auch mal zum Kinderarzt gehen. Die weiteren Symptome, dieses, was du gesagt hast, Verwirrtheit, auch das kennt man manchmal, wenn Kinder gerade hohes Fieber haben, dann kann das durchaus mal sein, dass die jetzt nicht so ganz auf der Höhe sind und ja so ein bisschen tollpatschig wirken oder so ein bisschen verträumt. Aber auch da muss man sagen, wenn das Kind vorher bei den Temperaturen eigentlich einen guten, klaren Eindruck gemacht hat und danach irgendwie desorientiert wirkt oder Probleme mit dem Bewusstsein hat, dann sollte man das immer äußerst ernst nehmen. Und wenn es kein Reisesyndrom ist, dann ist es trotzdem was, was gut untersucht werden muss und angeschaut werden muss. Diese Leberfunktionsstörung, das kann sich dann auch zum Beispiel mal darin äußern, dass vielleicht auch mal die Haut so ein bisschen gelblich ist, muss es aber leider nicht immer. Das ist kein so ganz, ganz typisches Zeichen. Es kann auch mal vielleicht Bauchschmerzen oder Oberbauchschmerzen machen da im Bereich der Leber. Das sind aber auch relativ subtile Symptome. Ich glaube, das, wo man sich am meisten drauf verlassen muss, das ist eben das Bewusstsein, so wie das Kind auf einen wirkt. Ob es, das gibt's noch das besondere Wort Somnolenz, also wenn es nicht gut erweckbar ist, wenn es den Eindruck macht, dass es so wegdämmert die ganze Zeit und man es gar nicht mehr so richtig wach machen kann. Das sind so die Momente, wo man dann doch schleunigst einmal eine ärztliche Untersuchung durchführen sollte. Und wenn es dann wirklich in die Richtung geht, dann gibt es schon auch im Blut messbare Werte, die zeigen, zum Beispiel, dass die Leber mitreagiert, dass die Leberwerte ansteigen und vor allem der Ammoniakwert ist ganz wichtig zu untersuchen in so einer Situation, weil der zeigt, dass ja eben die Leberwerte nicht nur erhöht sind wegen des Virus, das gibt es nämlich leider auch ganz oft, deswegen kann man sich da nicht ganz zu 100% drauf verlassen, aber dieser Ammoniakwert, der zeigt an, dass der Leberstoffwechsel richtig ein ordentliches, dickes Problem hat und das ist dann auch das, was dann eben die Hirnproblematik auslöst, also diese neurologischen Probleme im Gehirn, das sind quasi sekundäre gekoppelte Probleme aufgrund der Leberfunktionsstörung, die da wirklich im Zentrum dieser Erkrankung in dieser extremen Nebenwirkung steht.
Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, man hat dann nicht mehr viel Zeit, je fortgeschrittener das Stadium ist der Erkrankung, umso mehr drängt die Zeit und umso schneller muss alles gehen und umso eher müssen sämtliche Handgriffe stimmen. Das heißt, das Reisesyndrom ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die intensivmedizinisch behandelt werden muss. Das kann man nur schaffen, wenn man wirklich sämtliche Ressourcen zur Verfügung hat. Häufig müssen die Kinder beatmet werden und können nicht mehr selbst atmen und müssen sozusagen ins Koma versetzt werden. Man muss die Flüssigkeitszufuhr ganz genau überwachen und hier schauen, dass das in einem gewissen Gleichgewicht oder sogar im Defizit ist, weil man will ja im Laufe der Therapie die Flüssigkeit aus dem Körper rausholen, weil eben Organe wie das Gehirn oder auch die Leber einfach zu viel Flüssigkeit da gerade bunkern. Der Blutzuckerspiegel ist ein ganz wichtiger Faktor, auf den man Acht geben muss. Häufig rutschen die Kinder dann in eine Unterzuckerung im Laufe der Erkrankung. Dem muss man entgegenwirken. Also es ist wirklich höchst aufwendig und da gibt's auch noch spektakulärere und kompliziertere Therapiemaßnahmen. Aber man muss auch sagen, trotz all dieser Maßnahmen ist das häufig auch nicht mehr wirklich therapierbar, diese Erkrankung. Und ist circa 30 bis 50% der Fälle enden tödlich.
Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist zu versuchen, irgendwie den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das ist in aller Regel absolut nur auf der Intensivstation möglich. wo ja eben das Gehirn versucht werden muss zu entlasten, die Flüssigkeit da versucht werden muss irgendwie zu reduzieren. Aber ein Allheilmittel, irgendwie eine Art Gegenmittel, das quasi das Aspirin oder das ASS neutralisiert, gibt es nicht, weil die Wirkung auf das ASS wirkt ja auf so eine sogenannte Zyklooxygenase, die ist irreversibel, also man kann das nicht mehr rückgängig machen, wie das ASS gewirkt hat. Das ist eben, wenn man das möchte, dass zum Beispiel das Blut verdünnt wird, ist das nämlich super, dass das dann einfach auch für längere Zeit, wenn man es genommen hat, eine vernünftige Wirkung erbringt, aber im Falle eines einer Nebenwirkung ist es schwierig. Was ich vielleicht noch dahingehend sagen wollte, es gibt im Kindesalter schon auch eine ganz besondere Indikation, bei der eben doch ASS empfohlen wird und genommen wird. Da muss man sagen, hier handelt es sich auch um eine relativ seltene Erkrankung, das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Haben die meisten wahrscheinlich hier noch nicht gehört und wird euch hoffentlich auch im Leben nicht begegnen. Ist auch eine relativ schwere, ja, viele Bereiche des Körper betreffende Erkrankung, die maßgeblich erstmal eine Gefäßentzündung ist, die ja, wie gesagt, durch den ganzen Körper sich zieht mit hohem Fieber, was nicht runtergeht, über mehrere Tage, so rötlich entzündeten Augen, so einer knalligen roten Zunge und knalligen roten Lippen. Also das ist schon so eine Erkrankung, die ja auch gerne in den Kliniken durch Rheumatologen behandelt wird, weil sie eben wie so eine Autoimmunerkrankung kurzzeitig wirkt. Das kann man gut behandeln und geht in den meisten Fällen weg, muss man aber gut und stringent behandeln. Und eins der Medikamente, die dazugehören bei der Behandlung, ist eben ASS. Und das ist einer der ganz, ganz wenigen Indikationen im Kindesalter, ASS zu verwenden. Sollte man aber tatsächlich ein Kind haben, was ein solches Kawasaki-Syndrom erleidet, dann muss es ASS bekommen, ist auch leitliniengerecht und da sollte man dann jetzt nicht aus Sorge vor dem noch viel selteneren Reihe-Syndrom sich dagegen stellen, sondern man weiß, dass die Kinder, die dann das ASS nehmen, dass sie davon sehr profitieren. Wollte ich nur an der Stelle gesagt haben, dass man dann nicht dann da steht, hoffentlich, und in der Klinik sagt, nein, ich habe bei Hand, Fuß, Mund gehört, mein Kind darf kein ASS haben, und dann hat das Kind aber ein Kawasaki-Syndrom. Nein, da gilt es auf jeden Fall, eine klare Ausnahme zu machen.
Was da ganz gut das Gewissen vielleicht beruhigen könnte. Also wenn man jetzt versucht, dieses Reihe-Syndrom zu verhindern, dann ist mal die Methode der Wahl, einfach einem Kind kein ASS zu geben. Wenn ein Fall eintritt, wie du ihn gerade genannt hast, dass das Kind zum Beispiel ein Kawasaki-Syndrom hat und ASS bekommen muss, dann würde schon ganz gut sein oder helfen, wenn das Kind nach den offiziellen Empfehlungen der STIKO geimpft worden ist, weil dann hat es zumindest schon mal eine Varizellen-Zoster-Impfung und man weiß, dass eine Varizellen-Zoster-Infektion, also die Windpocken, dass die häufig eine der Vorerkrankungen sind, die dann zusammen mit der Gabe von ASS zu dem Reihe-Syndrom führen. Das zweite sind eben grippeähnliche Infekte, gegen die wird man jetzt nicht geimpft haben. Grippeimpfung ist ja eine saisonale Impfung, die nur gewissen Bevölkerungsgruppen empfohlen wird. Aber die Windpockenimpfung, die gehört schon mal dazu, dass man hier einfach die Wahrscheinlichkeit schon mal verringert. Und seit kein ASS mehr oder seit das ganz klar empfohlen wird, kein ASS Kindern zu geben, ist auch die Häufigkeit dieses Reihe-Syndroms um 90% gesunken. Also man hat hier wirklich sehr gute Karten, wenn man sich daran hält, dass ein Kind dieses Medikament nicht bekommt. Und es gibt, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber weiß hoffentlich jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, weil darum geht's immer wieder. Es gibt natürlich einige Alternativen, wenn ein Kind Schmerzen hat oder wenn es Fieber hat, wenn es krank ist, dann muss man oder soll man nicht zum ASS greifen, weil man eben mit Paracetamol und Ibuprofen zwei Alternativen hat, bei denen diese Gefahr einfach nicht besteht.
Ja, genau. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das sind einfach die Mittel, die man deutlich, deutlich unbedenklicher bei Kindern einsetzen kann und sollte, wenn eben solche Symptome vorhanden sind. Genau, ich wollte aber noch an der Stelle sagen, wenn es euch mal passiert ist, dass ihr eurem Kind ASS gegeben habt und es ist alles gut gegangen, dann bitte jetzt entspannen und auch jetzt nicht ausflippen und sich große Sorgen machen. Wenn dann nämlich nichts eingetreten ist, dann ist auch alles gut gegangen und euer Kind hat gar keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, ASS ist im Grunde genommen ja auch kein schlechtes Medikament. Im Gegenteil, es ist ein sehr wirksames und eigentlich sehr gutes Medikament, was eben in sehr seltenen Fällen aber im Kindesalter Probleme machen kann. Dann eben das jetzt von der Liste streichen und eben nicht mehr verwenden und dann hat man alles richtig gemacht. Wie gesagt, ich glaube, den oder ganz vielen Eltern ist das vielleicht auch mal passiert, dass sie Aspirin oder ASS gegeben haben. Und das ist auch, wie gesagt, in den allermeisten Fällen eben kein Problem. Aber wir wollen auch eben seltene Probleme, die leicht zu vermeiden sind, verhindern. Seltenes ist selten, aber es tritt trotzdem manchmal auf und wir arbeiten in einer Klinik, wir kriegen auch viele seltene Sachen immer wieder zu Gesicht und deswegen wollen wir auch für solche Sachen aufklären und darüber informieren und freuen uns, das hier in dieser Folge getan zu haben.
Jawohl.
Genau. Leite das doch gerne auch an andere Eltern weiter. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, finde ich, 100% aller Eltern ganz klar wissen sollten. Und wie wir gemerkt haben in unserer Umfrage, wissen das eben nicht 100%. Die Quote wollen wir mit dieser Folge verbessern. Deswegen gerne weiterleiten, gerne teilen, gerne in eure Insta-Story packen oder bei WhatsApp herumschicken. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen hinein. Sind ja mittlerweile ja sogar über 110 Folgen, die sich da angesammelt haben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Bei Spotify, bei Apple haben wir so viele nette Bewertungen mittlerweile angesammelt, aber wir freuen uns natürlich über jede, die noch obendrauf hinzukommt. Und wenn ihr Ideen habt übrigens für Themen oder für Folgen, schickt uns gerne eine Mail an info@handfußmund.de mit eurer Idee. Wir lassen das sehr, sehr gerne einfließen, wenn es thematisch gut passt. Wir haben eine Liste, die ist zwar lang, aber da packen wir sinnvolle Themen auch sehr gerne mit drauf. Ja, und ansonsten bleibt gesund, Finger weg vom ASS bei Kindern als Take-Home-Message und bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Auf Wiedersehen.